Herzlich willkommen zur Kirche für Neugierige am Telefon. Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Carsten Schwarz. Evangelisch glauben? Ich lese Gedanken von Klaus Douglas aus seinem Buch Expedition zur Freiheit in 40 Tagen durch die Reformation. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Psalm 23. In der von Ackerbau und Viehzucht geprägten Kultur Israels sind Hirten bis heute ein ziemlich normaler Anblick. Bei uns hingegen kann man ganz schön alt werden, ohne je einen leibhaftigen Hirten zu Gesicht bekommen zu haben. Schafe kennen wir natürlich, aber die stehen meist hinter einem Zaun und fressen Gras, brauchen also keinen Hirten. Das aber hätte im Land der Bibel keinen Sinn gemacht, so trocken und dürr wie die Landschaft dort über weite Strecken ist. Darum lesen wir den Psalm heute anders als die Menschen des Kulturkreises, in dem er entstanden ist. Während das Bild vom Hirten und seinen Schafen bei uns oft mit romantischen Vorstellungen von einem vermeintlichen Hirtenidyll auf grünen Wiesen verknüpft ist, weckt es bei seinen ursprünglichen Adressatinnen eher die Assoziation eines dramatischen Überlebenskampfes der Halbnomaden mit ihren Herden in der kargen Landschaft Palästinas, in der es mitunter von Räubern und wilden Tieren nur so wimmelte. Wie beliebt der Psalm 23 bei vielen Menschen ist, es gibt nicht wenige, die dabei ein gewisses Unbehagen beschleicht. Ich meine, wer sieht schon sich gerne als Schaf dargestellt? Zwar sind Schafe nicht so dumm, wie viele meinen, aber sie sind schon ziemlich orientierungslos. So gehen sie von Grasbüschel zu Grasbüschel, um nach kurzer Zeit festzustellen, dass sie ihre Herde aus dem Blick verloren haben. Schon beim Propheten Jesaja heißt es, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Kapitel 53, Vers 6. Und da steht noch etwas Interessantes über Schafe. Jesaja schreibt wenige Verse später über den leidenden Gottesknecht, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Was damit gemeint ist, liegt auf der Hand. Schafe sind ziemlich schutzlose Tiere, dem Willen anderer wehrlos ausgeliefert. Grund genug, sich mit dieser Rollenanweisung schwer zu tun. Wer möchte schon gern als Schaf dastehen, planlos, orientierungslos, schutzlos? Da gibt es zweifellos schmeichelhaftere Vergleiche. Auf der anderen Seite sind die Parallelen bei nüchterner Betrachtung nicht ganz von der Hand zu weisen. Orientieren nicht auch wir uns allzu oft nur sehr kurzsichtig von Grasbüschel zu Grasbüschel, gehen einen Schritt auf der Lebensleiter nach dem nächsten, bis wir uns irgendwo wiederfinden, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Und sind wir nicht doch auch letztlich schutzlos, wenn die großen Wogen des Lebens und Sterbens über uns einbrechen? Freilich sollte man die Vergleiche zwischen Mensch und Schaf nicht allzu sehr strapazieren. Dem Verfasser des 23. Psalms geht es nämlich nicht so sehr darum, uns als Schafe hinzustellen, sondern vielmehr Gott als guten Hirten. Genau betrachtet kommt das Wort Schaf in unserem Text, anders als in anderen Psalmen, gar nicht vor. Es geht nicht um Schafe, sondern darum, dass Jahwe, dass Gott sich uns Menschen gegenüber wie ein guter Hirte verhält. Hirt war damals sogar ein gängiger Ehrentitel für einen König. In ihm drückt sich aus, was das Volk von seinem Anführer erwartete. Er soll das Wohl seiner Leute im Blick haben. Ein König wie ein Hirte hat die gleichen drei Aufgaben, nämlich die Herde zu versorgen, sie zu führen und sie zu schützen. Wie im Psalm. Dass Jahwe das tut, davon redet der Psalm 23. In Lebensphasen, in denen wir uns stark und autark fühlen, können wir mit dieser Vorstellung vielleicht nicht viel anfangen. Aber machen wir uns nichts vor. Wir alle geraten früher oder später in Situationen, in denen wir selbst nicht mehr weiterkommen, in denen wir mit unserem Latein am Ende sind. Spätestens dann brauchen wir einen Hirten, beziehungsweise stehen vor der Tatsache, dass wir eigentlich schon immer einen gebraucht haben. Natürlich gibt es die Gefahr, dass Menschen sich freiwillig in die Schafsrolle begeben und nichts mehr selber anpacken, sondern alles dem lieben Gott überlassen. Es ist nicht die Verheißung, sondern die Versuchung des 23. Psalmes, dass ein Mensch alles dem lieben Gott überlässt, dem man dann auch im Zweifelsfall die Schuld in die Schuhe schieben kann, wenn die Dinge schieflaufen. Aber so funktioniert das nicht mit der Führung Gottes. Diese schließt unser Handeln und Entscheiden nicht aus, sondern mit ein. Natürlich gibt es Momente, in denen Geduld gefragt ist, aber der Gott der Bibel gibt uns Menschen einen erstaunlichen Spielraum, unseren Neigungen nachzukommen und unsere Fähigkeiten und Talente einzusetzen. Freilich setzt er als guter Hirte auch Grenzen und Wegmarken. Und hier und dort spricht er konkrete Berufungen und Herausforderungen aus. Das heißt, der gute Hirte macht seine Schafe nicht schwach, sondern stark. Dann kommt dieser Satz: Mir wird nichts mangeln. Das ist gleich am Anfang des Psalms wahrscheinlich der schwierigste Satz des ganzen Psalms. Denn Mangel kennen ja Christinnen und Christen durchaus auch, kennen alle Menschen. Die wissenschaftliche Bibelauslegung geht außerdem davon aus, dass der 23. Psalm inmitten einer bedrängenden Notlage geschrieben wurde. Gerade das gibt ihm seine spezifische Kraft, die er für so viele Menschen in Notzeiten entfaltet. Es war eben nicht so, dass da jemand zwischen zwitschernden Vögeln und plätschernden Bächen mal eben einen stimmungsvollen Psalm geschrieben hat. Der Schreiber war vielmehr in tiefster Bedrängnis. Doch wie kann man in einer solchen Situation sagen, mir wird nichts mangeln? Drei Antworten will ich kurz anreißen. Zum einen sollten wir etwas zurückhaltend mit dem Begriff Mangel umgehen. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, das gleichzeitig eine erstaunlich hohe Unzufriedenheitsrate aufweist. Doch allein, dass wir hier leben, bedeutet, dass es uns besser geht als über 90% der Menschen auf der Erde sonst. Jeder und jede von uns lebt auf einem Standard, von dem selbst die Fürsten des Mittelalters nur hätten träumen können. Wenn wir oder einer unserer Lieben also nicht gerade von einer schlimmen Krankheit befallen wurden oder jemand verloren haben, wenn wir jemanden haben, der uns liebt und uns niemand nach Leib und Leben trachtet, sollten wir das Wort Mangel in Bezug auf uns selbst schlichtweg nicht benutzen. Natürlich haben wir unerfüllte Wünsche, aber doch oft auch auf einem sehr hohen Niveau. Ich schlage vor, dem Psalm 23 an dieser Stelle für uns ein wenig abzuändern und zu sagen: Der Herr ist mein Hirte. Mir mangelt es in diesem Sinne tatsächlich an nichts. Damit möchte ich nicht in Frage stellen, dass es natürlich auch echten Mangel gibt. Wie oft habe ich den Psalm 23 an Krankenbetten oder auch bei Beerdigungen gelesen und im Stillen gezögert, wenn dieser Satz kam: Mir wird nichts mangeln. Und dachte mir insgeheim: Was sagst du da gerade? Andererseits haben wir angesichts einer solchen Situation wirklich eine Alternative, als all unsere Hoffnung und auch unsere Verzweiflung auf diesen Gott zu werfen, auf Jahwe, der versprochen hat: Ich bin auch jetzt für dich da. Ich sorge für dich, auch jetzt. Man mag das für Realitätsverlust halten. Vielleicht ist es aber gerade umgekehrt so, dass man auf diese Weise Realität gewinnt, geradezu Realität beschreibt, definiert. Das ist nämlich ein bemerkenswerter Aspekt des Gebetes, dass wir dort unsere Realität neu definieren. Zum Beispiel, indem wir Gott unser Vertrauen aussprechen, auch wenn alles um uns herum geradewegs vom Gegenteil zeugt. Und genau dieses vertrauensvolle Gebet bricht eine Öffnung in die scheinbar so festgemauerte Realität, die uns umgibt. Vielleicht haben Sie das auch schon mal miterlebt. Sie wussten weder aus noch ein, aber Sie haben sich an Gott gewandt und der half Ihnen. Ich denke, der Verfasser des Psalm 23 hat diese Erfahrung definitiv bereits gemacht und daraus den Schluss gezogen: Das, was Gott schon einmal in unserem Leben getan hat, das kann er auch wieder tun. So konnte er trotz äußerer Not beten: Mir wird nichts mangeln. Er hatte Jahwe schon öfter als Versorger erlebt und zog daraus die Zuversicht, dass er ihn auch diesmal wieder aus seiner Not herausholen würde. Und das Dritte, und das schreibe ich etwas mit angehaltenem Atem: Wir dürfen den enormen Trost nicht unterschätzen, den ein Mensch direkt aus dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes empfangen hat. Die Mystikerin Teresa von Avila brachte es auf den Punkt, was Tausende vor und nach ihr empfunden haben: Gott allein genügt. Gott allein genügt. Ich glaube, dass der 23. Psalm von jemandem geschrieben wurde, der gelernt hat, sich an seiner Gottesbeziehung in vielerlei Hinsicht genügen zu lassen. Wir kennen das aus anderen Zusammenhängen vielleicht. Eine wirklich gute Beziehung wiegt vieles auf, was uns in anderer Hinsicht vielleicht fehlt. Eine wirklich gute Beziehung wiegt vieles auf, was uns in anderer Hinsicht vielleicht fehlt. Diese Grunderfahrung, dass die Gegenwart Gottes unglaublich viel kompensieren kann, hat auch Martin Luther bewegt. Da gibt es diese Liedzeile: Aus ein feste Burg ist unser Gott, lass fahren dahin. Oder den protestantischen Liederdichter schlechthin Paul Gerhardt, als er schrieb: Du füllst des Lebens Mangel aus mit dem, was ewig steht, und führst uns in des Himmels Haus, wenn uns die Erd entgeht. Wohlauf, mein Herz, sing und spring und habe guten Mut, dein Gott, der Ursprung aller Ding, ist selbst und bleibt dein Gut. diesem Lied aus dem Evangelischen Gesangbuch 324 grüße ich Sie ganz herzlich und freue mich auf Sie, wenn es morgen weitergeht. Bleiben Sie behütet. Ach so, noch eine kleine Frage. Können Sie den Liedvers Paul Gerhards nachvollziehen? Du füllst des Lebens Mangel aus? Auf Wiederhören.